Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 78, Continuous System Testing. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute geht's um Continuous System Testing. Ich habe heute im Gespräch den Rudolf Grötz und er ist in Wien ansässig, also wir haben eine schöne Schaltung nach Wien heute mal vorbereitet für euch und beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Continuous System Testing. Sehr spannend ist auch mal ein bisschen der Blick von der mechatronischen Ecke hinüber über den Tellerrand in den Bereich der komplexen IT und Websysteme. Sehr spannend, was dort passiert. Ich denke, vieles ist interessant, auch mal als Gedankenanstoß. Und auch für den ein oder anderen, der Embedded Software in seinen Systemen hat, wirklich überlegenswert, ob das vielleicht auch das ein oder andere Problem, was wir haben, interessieren. Wir diskutieren das auch und ich denke, am Ende der Episode werdet ihr einfach ein bisschen darüber gehört haben, warum kontinuierliches Testen gerade so unglaublich wichtig ist und vor allem sehr spannend. Wir werden auch darüber diskutieren, wie mit einer großen Variantenvielfalt umgegangen werden kann. Ja, so freue ich mich heute im Podcast begrüßen zu dürfen den Rudolf Grötz. Hallo Rudolf, herzlich willkommen.
Servus Mike, danke, dass ich da bin.
Wunderbar. Kurz für die Hörer, du Rudolf bist Head of QA, also das heißt, du kümmerst dich um das ganze Thema Testen und Qualitätssicherung bei der Jumio in Wien, also heute eine Schaltung nach Österreich.
Ja.
Und ich würde vorschlagen, bevor wir gleich so in das Thema Continuous Testing einsteigen, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen, wer du so bist und was du so machst und wo du so herkommst.
Mhm. Gut, ich bin seit mittlerweile 20 Jahre in der IT tätig. Ich habe so bisher alles mitgemacht, was man nur mitmachen kann, also von Datenbankadministrator über Serveradministrierung, Programmierung, die ganze Latte. Und vor 4 Jahren bin ich in den Qualitätssicherungsbereich gewechselt. Da habe ich irgendwie bemerkt, das ist eben meines. Habe die ISTQB-Ausbildung zum Full Certified Tester. Leite seit 2 Jahren jetzt die Quality Assurance Abteilung bei Jumio. Dort sind in meinem Team 6 Mitarbeiter und wir testen die Software, die wir selbst entwickeln, und das ist im Bereich Web und im Bereich Mobile.
Genau, und deswegen finde ich, ist es spannend. Wir sind vor ein paar Monaten in den Kontakt gekommen über den Podcast, weil ich ja auch so ein bisschen das Thema Testen immer adressiert hatte, dass ich da jetzt eben auch mal ein paar Episoden zugemacht haben wollte. Und du hast dich gemeldet, hast gesagt, hier, ich habe das gehört. Und ihr macht ein Thema, das finde ich super spannend, weil das ist im Grunde zwar in vieler Munde, aber so wirklich gelebt wird das so in meinem mechatronischen Embedded-Software-Umfeld bisher nicht so. Das ist das Thema Continuous Testing. Und da würde ich direkt gerne mal einsteigen mit der Frage an dich, Rudolf. Warum ist Continuous Testing so wichtig aus deiner Sicht?
Gut, warum ist Continuous Testing wichtig? Ich gehe einen Schritt zurück, ja, weil in aller Munde ist, ja, und jeder sagt, ja, wir machen das und damit sind wir ganz vorne dabei, ist Continuous Integration. Ja, also Continuous Integration, das kennt heutzutage jeder. Mhm. Sprich, wenn ein Entwickler, der committet eine seiner Änderungen und sofort wird ein Build gemacht, es werden Unit-Tests gemacht und es werden Unit-Integrationstests gemacht. Mhm. Viele Entwicklungsteams verlassen sich darauf, auf diese Unit-Tests und diese Unit-Integrationstests, wobei, und da höre ich schon alle Entwickler jetzt da seufzen und sagen so, ja Gott, der kennt sie ja nicht aus. Aber die Geschichte dabei ist die, ja, bei Continuous Integration, nachdem das ja Unit-Tests sind, die ganz schnell laufen müssen, ja, mhm, wo du nur einzelne Klassen testen tust, ja, ist ja das ganze System weggemockt. Ja, also ja, du hast keinen Zugriff auf eine Datenbank, auf Server und so weiter. Ja, das bedeutet, du testest nicht die eigentliche Applikation, sondern du testest nur den Code. Und das ist eben ein bisschen zu wenig. Und darum machen es eben manche Unternehmen so, die eben am Ende ihres Sprints dann noch einen Systemtest machen, den zum Teil automatisiert, zum Teil manuell. Und das Problem dabei ist aber auch wiederum das, dass zwischen diesen Commits und wann es jetzt wirklich diesen Systemtest, wann dieser Systemtest gemacht wird, ja, dass da 14 Tage dazwischen liegen. Ja, und in der Zwischenzeit nur der Code getestet wird, aber nicht die eigentliche Applikation. Ja.
Okay.
Und das Problem ist das, wenn du nach 14 Tagen, ja, also so 5:12 dann das System zum Testen beginnst, ja, und du kommst auf einmal auf Fehler drauf, du findest Bugs, ja, dann ist die Geschichte die, wo man dann sagt, dann geht man zu dem Entwickler, sagt, du, ich habe den Bug gefunden, das dürfte irgendwas mit dir zu tun haben, und der denkt dann noch, ah ja, boah, warte mal, wie war denn das? Das habe ich vor 10 Tagen gemacht, oder habe ich, ich muss mich noch einmal einarbeiten in das Ganze. Ja. Und dann ist eben so, 5:12, dann findest du natürlich einige Sachen, ja, und dann auf einmal ist wiederum so, dass fünf Leute testen, während 5 andere sich um die Bugs kümmern, ja, und die dann wiederum fixen müssen, wiederum einen neuen Builder machen, und das ist ineffizient. Und drum bei dem Continuous Testing, ja, beim Continuous System Test geht es darum, dass ich einfach jedes Mal, ja, nach einem Commit oder ich sag's einmal alle 2 Stunden oder so, ja, dass ich, nachdem ich diese Unit- und Unit-Integrationstests gemacht habe, dass ich dann meine automatisierten Tests laufen lasse, wo ich einfach wirklich die ganze Applikation hinauffahre und über meine Schnittstellen testen tue. Also wo ich einfach über den Browser testen tue. Ja?
Okay.
Wo ich meine Stream-Server dabei habe, wo ich meinen Datenbank-Server dabei habe und so weiter, wo ich ganz wenig weggemockt habe, ja, und wo ich einfach total rasches Feedback habe, ja, habe ich jetzt etwas an der Applikation kaputt gemacht. Ja, also wir, die jetzt Continuous System Tests machen, wir stellen innerhalb von 2 Stunden fest, ob wir was am System kaputt gemacht haben.
Was ich super spannend finde, weil wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal uns miteinander unterhalten über das ganze Thema Continuous Test und Continuous Integration. Und ich glaube, das ist ein Punkt, vielleicht sollten wir das mal ganz kurz anreißen, so für die Hörer, die eher aus der Embedded-Ecke oder aus der mechatronischen Ecke kommen.
Gibt es Continuous Integration im Embedded-Teil nicht?
Mir ist es nicht bekannt, mir ist es nicht geläufig. Ich zumindest nicht in der Form, wie du es schilderst. Also im Grunde, so wie ich das verstehe, was ihr macht, ist, ihr quasi schon beim Einchecken einer Codeänderung direkt den Modultest macht, also dass ihr sofort
das
Feedback bekommt.
Ja.
Und auch schon einen Integrationstest, aber eben halt auf der Ebene, wie du ihn eben beschrieben hast. Und ihr jetzt innerhalb von 2 Stunden auch noch einen Gesamtsystemtest quasi mitmachen können. Damit beschreibst du Zeiten, wo wir im Embedded-Umfeld oder im großen Systemumfeld, wo ich so herkomme, von Träumen. Also bei uns ist es eher so, ein Systemtest, ich rede mal jetzt nur vom Software-Systemtest. Das ist ein Test, der läuft quasi zu definierten Release-Meilensteinen, also nach 2 Wochen oder nach 4 Wochen, je nachdem, wann ein nächstes Release ausgeliefert werden soll, und dauert in der Regel auch etwa 3 bis 4 Tage inklusive Auswertung. Und so ein rasches Feedback, so wie du das beschreibst, das ist mir in meinem Kontext jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Deswegen finde ich das Gespräch mit dir heute auch so wahnsinnig spannend, weil ich glaube, ihr macht da etwas, was total faszinierend ist.
Also ich muss dazu etwas sagen, ja. Also so wie es du beschreibst, jetzt, also du sagst, ja, wir haben einen System, der ist zu einer bestimmten Zeit, der ist nach 4 Wochen oder so, ja. Ich meine, ich habe in so einem Umfeld auch schon gearbeitet, ja, wo du einfach den ersten Sprint fertig hast, der dauert einen Monat, den zweiten Sprint fertig hast, wo du nur User Acceptance Tests machst, ja, und nach 3 Monaten machst du 4 Tage lang einen Systemtest, ja, sammelst die ganzen Fehler zusammen und tust eine Woche nur Bug fixen und dann machst du nochmal den finalen Systemtest.
Genau.
Das ist das eine. Das zweite, was eben auch war, nachdem wir letztes Mal so über Embedded gesprochen haben ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte mir, naja, Entschuldigung, bitte, das ist doch das Gleiche, wie wenn ich im Web testen tue oder wie wenn ich eben Mobile testen tue. Und dann war ich in einem Vortrag zu dem Thema und ich bin drinnen gesessen und habe bemerkt, es sind 2 verschiedene Dinge. Embedded Systems und das, was wir eben machen oder das, was eben viele machen, Web, Desktop und Mobile, das kannst du nicht vergleichen.
Naja.
Das kannst du, ich sag's mal so, fast nicht vergleichen. Du kannst zwar ein paar agile Ansätze, ja, im Embedded System auch machen, ja, aber wie ich da gehört habe, wie eben der Controller von einer Waschmaschine getestet wird und dass man ja dann auch irgendwie die Waschmaschine braucht, ja, wo man den Controller einsetzen kann und so weiter. Da bin ich drinnen gesessen mit offenem Mund und habe mir gedacht, na, da geht was ab.
Das ist schön formuliert, ja. Ja, das stimmt. Also es ist schon eine sehr eigene Welt. Ich habe eine ähnliche Situation. Alter Studienfreund von mir, auch Mechatroniker, ist jetzt mittlerweile im Bereich Mobilfunkzulassung und betreut halt diese ganzen oder ist Testmanager in diesem ganzen Kontext Mobilfunkzulassung. Und der programmiert auch komplett seit Jahren, eigentlich seit 2000, in diesem Web-Umfeld. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war so 2003, haben wir uns mal getroffen und, abends und haben uns mal ein bisschen geplauscht über Softwareentwicklung, er Softwareentwicklung im Web-Umfeld, ich Softwareentwicklung damals noch im Embedded-Umfeld. Und irgendwie haben wir total aneinander vorbeigeredet. Und da kam ich an so einen Punkt, wo ich gesagt habe, soll ich dir mal einfach, ich habe gerade zufällig meinen Firmenrechner hier, ich zeige dir mal mein Embedded-C-Code und was ich damit veranstalte. Und dann kann ich mich noch gut dran erinnern, hat er riesengroße Augen gekriegt, hat also wirklich fast gar nicht verstanden, wovon ich da rede. Dann haben wir das Ganze umgedreht, dann hat er mir von seiner Geschichte an dem Tag, an dem Abend mal was gezeigt.
Ja.
Da habe ich davor gesessen und habe gesagt, ich verstehe gar nichts, Bahnhof, total. Ja.
Ja.
Und wir nennen uns beide Software-Ingenieure zu dem Zeitpunkt. Ja. Schon spannend.
Und du hast gesagt, das war 2003.
Ja, ja.
Und wie gesagt, ich bin in diesem Vortrag im Sommer gesessen oder so, also 10 Jahre später.
Ja.
Ja. Und ich bin auch nur mit offenem Mund dort gesessen und habe mir gedacht, wow, ja, 2 verschiedene Welten.
Ja, ja. Und das ist genau das, was ich halt so spannend finde, eben die mal über den Tellerrand schauen. Ich meine, ich mache das Ganze ja auch schon seit 2005 hier in Köln mit der agilen Community, wo ich immer gucke, okay, was für agile Vorgehensweisen, Methoden und so weiter werden dort angedacht, umgesetzt, ausprobiert. Und nicht alles davon funktioniert in meinem Kontext wieder. Aber es ist spannend zu sehen, was gibt es dort, was können wir dort lernen oder vielleicht auch wiederum Dinge, die wir tun, weil sie aufgrund von unserem Kontext eben halt uns Vorgaben machen, die wir versuchen irgendwie zu lösen, wiederum auch wieder zurückgeben. Also dieser Austausch, den finde ich immer total spannend.
Mhm. Ja, so geht es mir auch.
Genau, deswegen, wie gesagt, heute ja, wunderbar, dass wir uns darüber unterhalten. Um nochmal für die Hörer zurückzukommen zu dem Thema Continuous Systems Testing. Wie macht ihr konkret Continuous Systems Testing?
Okay, um Continuous System Testing machen zu können, brauchst du natürlich automatisierte Tests. Ja? Mhm. Weil wenn alle 2 Stunden sämtliche Tester nach einem Commit aus ihrem Tiefschlaf erwachen und händisch die Applikation testen müssen, das geht nicht. Ja?
Okay.
Das bedeutet, du benötigst dafür einmal ein Test-Automations-Framework. Ja? Also wir haben uns auf Basis von Open-Source-Tools mit Selenium, WebDriver und ein paar anderen Tools haben wir uns ein Testautomations-Framework geschaffen, mit dem wir unsere Webtests automatisieren. Mhm. Ja? Das Ganze wird über Jenkins gesteuert und funktioniert einfach so, also Continuous Integration. Ein Entwickler hat jetzt einen Commit gemacht, dann wird auf seiner Workstation lässt er dann die Unit-Tests und die Unit-Integrationstests laufen. Wenn die fertig sind, wird die nächste Teststufe, also wir haben da eine Continuous Delivery Pipeline gebaut, ja.
Okay.
Also der Commit hat jetzt stattgefunden, ja. Das nächste, was jetzt angestoßen wird, sind eben diese Continuous System Tests. Mhm. Die dauern dann so eine halbe Stunde circa.
Okay.
Ja? Und das Ergebnis wird sofort auf einem Bildschirm, ja, mhm, auf einem Bildschirm in Form von einem Build Radiator dargestellt. Ja? Also
okay,
da bei uns im Büro stehen zwei große Bildschirme, die nur den Zustand des Systems, des Testsystems darstellen, ja.
Mhm.
Und wenn eben da nach einem Test herauskommt, der ist jetzt rot, ja, dann gibt es eine Regel, die eben heißt Stop the Line, ja.
Mhm.
Und das bedeutet, ja, der verantwortliche Testingenieur muss sich sofort darum kümmern,
okay,
dass das System wiederum grün wird.
Okay.
Meistens ist es so, dass eben auf dem Build Radiator erscheint auch, welche Änderungen im System von wem zuletzt gemacht worden, mhm, sind. Also ich sag's mal, vom Developer 1 und vom, mhm, Developer 2. Dann kontaktiert er die. Also wir haben ein Großraumbüro, mhm, ja, und Agile, direkte Kommunikation bedeutet da einfach alles, ja.
Mhm.
Dann geht der einfach zu den beiden Kollegen hin, klopft einen auf die Schulter und sagt, Kollegen, wir haben da ein Problem, schaut euch das bitte an. Und die beiden Kollegen, ja, haben, mhm, auch den Auftrag dann, ihre Arbeit liegen und stehen zu lassen,
okay,
sich darum zu kümmern, dass das System wieder grün gemacht wird.
Ja.
Weil, ich habe das in anderen Firmen auch gesehen, wo man sagt, ja, okay, gut, jetzt haben wir, der Bild, der ist jetzt kaputt, ja, wir kümmern uns später drum, ja. Aber das ist so, wie diese, da gibt's diese Broken Window Theorie oder so, ja. Also, mhm, wenn ein Fenster kaputt ist und dir ist es wurscht, dann ist dein zweites Fenster auch eben, ja, wurscht, ja. Und bei uns wird das Bein hart durchgezogen, die Arbeit wird liegen und stehen gelassen und es wird versucht, das System in einen grünen Zustand zu bringen. Das muss innerhalb von 2 Stunden passieren. Wenn, mhm, es innerhalb von 2 Stunden nicht passiert, dann setzen wir das System auf den letzten grünen Commit zurück.
Okay.
Und dann sagt man einfach, wir schmeißen das weg, aber wir haben ein grünes System. Das nämlich die anderen Leute, ja, mit einem grünen System weiterarbeiten können.
Ja, klar.
Ja, also das läuft eben untertags nach einem Commit, wobei es untertags so ist, dass hier nur ausgewählte Systemtests laufen. Ja,
okay.
Nämlich unsere wichtigsten Use Cases,
mhm,
und die, von denen wir eben wissen, dass sie im Zuge dieses Sprints angegriffen worden sind.
Ah, okay.
Weil wir haben unser Systemtest über das ganze System läuft so 4,5 Stunden ungefähr. Und wenn du das jedes Mal untertags machst, ja, und die Entwickler müssen 4,5 Stunden darauf warten, ja, dass sie ein Feedback bekommen, dann kannst du es vergessen.
Ja.
Ja. Was aber in der Nacht passiert, ist dann das, in der Nacht läuft dann dieser komplette Systemtest,
ja,
wo dann wirklich dann sämtliche automatisierten Testcases, die wir haben, laufen in der Nacht dann durch. In der Nacht 4,5 Stunden, in der Früh kommen die Leute ins Büro und sie sehen gleich auf dem Bild Radiator rot oder grün.
Das finde ich spannend. Das heißt, ihr macht wirklich dieses, ihr setzt quasi in diesem, ich nenne sie jetzt mal schnellen Test, die ihr tagsüber macht, wirklich ja. einen Fokus, einen Schwerpunkt auf Dinge, wo ihr sagt, das darf niemals brechen, weil dann ist quasi wirklich richtig Feuerwehr.
Genau.
Oder dazu eigentlich eben halt, okay, das ist eine Ecke, wo jetzt gerade alle dran am Schrauben sind. Da gucken wir natürlich im Test erstmal ganz genau hin.
Genau, richtig. Und da ist es eben so, also in meinem 6-Mann-Team, da gibt es 2 System-Test-Engineers, ja, die kümmern sich nur darum, dass diese Continuous-System-Tests gewartet werden, neu erstellt werden, dass sie orchestriert werden, ja, also die setzen sich jedes Mal beim Sprint-Planning, ja, ja, mit den Leuten zusammen, schauen, welche Features greifen wir an, haben wir dafür schon System-Tests, wenn ja, dann nehmen wir diese in diese, also wir nennen das unsere P3-Suite, dann nehmen wir diese P3-Suite rein, ja, die eben dann mehrmals pro Tag läuft. Mhm. Kommt man eben drauf, dass da Features angegriffen werden, wir dafür Test Cases haben, die aber angepasst werden müssen, dann werden diese Tests eben von den System Test Engineers angegriffen.
Okay.
Also wir haben hier 2 Leute, die sich zu 100% um dieses Thema kümmern. Ich höre jetzt ja schon die anderen Entwicklungsleiter, wenn die sagen, boah, das ist ja ein Wahnsinn, 2 Leute nur für die Testautomation. Ja, es zahlt sich aus. Es okay. zahlt sich aus. Ja, unser finaler Systemtest, den wir am Ende dann eben machen, wo eben dann auch manuelle Tests gemacht werden, ja, ja. haben wir von manuell 12 Leute 2 Tage lang, ja, auf 6 Leute in 3 Stunden runtergebracht.
Boah.
Und dann rentieren sich diese 2 Leute.
Ja, natürlich. Das ist spannend. Und, aber das bedeutet, dass ihr wirklich kontinuierlich dranbleibt, diese automatisierten Tests weiterzufliegen. Also diese 2 Leute
Richtig.
Kümmern sich drum, die
Richtig.
Wissen durch ja. die Sprints, was an neuen Funktionalitäten dazukommen, wo sie neue Testcases dazu entwerfen müssen, und, um eben halt diese automatisierten Tests zu erweitern. Das entwickelt sich ja quasi parallel auch.
Genau, ja.
Ganz ehrlich, meine ganz persönliche Meinung, mein allererster Eindruck, jetzt wo du das mir erzählst.
Ich weiß, was du mir jetzt da sagst.
Ich glaube, da wäre Embedded-Umfeld auch zu in der Lage, wenn sie es wollen.
Ah, okay. Naja, die Geschichte ist einfach die, ja, man muss einfach nur genug Schmerzen haben, bekommen.
Ja.
Ja. Weil wir eben von unserer Continuous Delivery Pipeline gesprochen haben, ja. Die Geschichte ist ja auch die, ja. Es kommt ja durchaus vor, dass du auch einen Hotfix vielleicht ausliefern musst, ja. So. Ohne dieser ganzen Testautomation und so weiter, ja, dauert so etwas ziemlich lange in dem ganzen Agile-Bereich und Time to Market, das was eben ganz, ganz schnell gemacht werden muss, ja, hast du dann keine Chance, ja, dass du sagst, okay, gut, ich bin jetzt mit meinem Hotfix fertig von der Code-Seite her und brauche jetzt noch 3 Tage, um das Ding auszuliefern.
Ja, ja.
Ja, also wir hatten vor 3 Wochen eine Feature-Erweiterung, die ein Kunde unbedingt benötigt hat, ja, wo wir auch gesagt haben, wir können nicht auf den nächsten Sprint jetzt da warten. Mhm. Ja, den haben wir innerhalb von 8 Stunden fertig gehabt.
Boah.
Ja, also die Codeänderung selbst, ich weiß nicht, eine Stunde oder so, ja, und dann das Ganze drumherum mit Systemtests, mit Kunden benachrichtigen, man muss immer bedenken, Support und so weiter spielt da auch immer mit, ja, ohne diese automatisierten Tests kannst du es nicht machen.
Traum. Also das ist...
Und, Entschuldigung, ich würde es mir auch nicht trauen, ja, dass ich jetzt sage, ja, da mache ich jetzt nur ein paar manuelle Tests drüber.
Ja, ja klar. Ja, natürlich. Wobei, das ist ja das Spannende daran. Es kommt auf die Unternehmen, es kommt auf die Branche und es kommt auf die Komplexität der Systeme an. Aber was durchaus existiert, mehr oder weniger, ich sag mal, umgesetzt, aber ich kenne schon Unternehmen, die das haben. Wir haben ein komplettes Konfigurationsmanagement, wir haben ein Bildmanagement, wir haben automatisierte Testumgebung. Wir haben das alles. Methodisch würde ich sagen, ist das vorhanden, so zumindest das, was du beschreibst. Was ich spannend oder was vielleicht anders ist, ist, dass wir natürlich extrem hardwareabhängig sind. Ja, also gerade auf Systemtestebene, wenn du ein neues Feature reinbringst, wo du halt vielleicht einen Schrittmotor oder einen neuen Sensortyp ansprichst oder sowas, das bedeutet auch, dass du eine Schnittstelle bedienen musst oder neu weiterentwickeln musst in der Testumgebung und so weiter. Das ist klar. Das haben wir, ist natürlich nochmal was anderes als vielleicht auf einer Testumgebung, die rein auf einer Maschine wie bei euch läuft. Aber grundsätzlich halte ich das für lösbar. Denn diesen Zwang, dieses Leiden, das sehe ich auch jedes Mal. Und das habe ich ja in der Episode mit dem Thomas auch schon angesprochen. Ja, es gibt Hotfix oder Bugfix, die kommen ja bei uns in dem Kontext meistens, irgendwo wird ein Fehler im Fahrzeug gefunden oder im System gefunden. Ja, und dann rennen alle wild durcheinander, alles steht, ja, kostet auch direkt mal richtig Geld und dann muss ganz schnell eine Software-Patch da drauf. Und dieser Software-Patch muss nicht nur der Fehler gefunden werden, er muss auch gepatcht werden. Und dieses Patch muss natürlich dann auch komplett durchgetestet werden, weil wenn es in der Serie ist und das Ganze funktioniert nicht, dann entsteht das Totalchaos. Aber da reden wir selbst bei den Firmen, die methodisch das alles schon in irgendeiner Form haben, immer noch von Tagen. Ja, 8 Stunden, so wie du es beschrieben hast, oder durch diese kontinuierliche Systemtest plus eben die Erweiterung über den kompletten Test nachts. Das wäre ein Traum. Also ganz ehrlich, wenn ich mal irgendwie zufällig irgendwann mal in der nächsten Zeit in Wien bin, werde ich mich auf jeden Fall melden. Das will ich mir mal live ansehen, was ihr da tut.
Ja.
Es grenzt schon fast an Zauberei. Ich wäre glücklich, wenn wir sowas in unserem Kontext haben. Ich weiß, wir haben ein bisschen andere Einschränkungen, aber ich halte das nicht für unmöglich.
Eines ist einfach klar, ja. Du musst bereit sein, diese Aufwände, ich sag's mal, für diese zwei Leute, ja, dass sich die nur um die Tests kümmern, das musst du tragen, ja. Und das haben die meisten Leute nicht, ja. Und die meisten denken eben auch so, ja, okay, gut, die Tests, die haben wir jetzt da, ja, und somit ist die Sache gegessen, ja. Testautomation ist Softwareentwicklung.
Ja. Ja.
Und wenn deine Applikation, wenn sich deine Features ändern, wenn du neue Features dazu bekommst, ja, dann musst du die Testcases angreifen. Und das verstehen die meisten, ich sag's mal, IT-Manager nicht.
Mhm.
Ja. Ja. Und bei den meisten ist es auch so, dass sie eben sagen, ja, das können die Tester so nebenbei irgendwie machen, dieses Test-Framework aufzubauen und so weiter. Ja? Mhm. Nein, das geht auch nicht. Ja? Also wir haben es zu Beginn so gemacht, dass wir eines unserer Scrum-Teams, ja, die normalerweise Feature-Code schreiben, ja, die haben sich 2 Sprints lang, unsere Sprints sind 2 Wochen lang, ja, also die haben sich 1 Monat damit beschäftigt, dieses Test-Framework, ja, einmal in der Basis zu erstellen.
Okay.
Ja, und dann sind die Test-Engineers, ja, auf dieses System losgelassen worden. Also wir haben gesagt, was wir eben brauchen. Mhm. Die Kollegen haben uns das programmiert und dann haben es wir übernommen und jetzt machen wir es eben weiter. Ja.
Okay.
Ja, also so nebenbei geht es nicht.
Ja. Ich glaube, dieses Bewusstsein, wie wichtig das das Testen ist bei vielen oft nicht da. Testen erlebe ich gerade, wenn ich im Troubleshooting unterwegs bin und dann in die Firmen reinkomme, erlebe ich, dass Testen ist eigentlich so diese ungeliebte Bremsklotz am Ende eines Release-Sprints-Zyklus-Phase, wie man das auch immer nennen will, je nach dem Kontext, der Minimum mal Zeit kostet, Maximum zurückmeldet, so das war nix, ja, und nochmal in der Büt, und die verantwortlichen Projektmanager müssen sich dann beim Kunden melden, sagen so, ich hatte dir eine neue Software zugesagt, aber ich kann es nicht ausliefern, ja. Und ich glaube, dieses Problem würdest du ein Stück weit mit sowas, was ihr da tut, durchaus entschärfen. Ja, wer kriegt es nicht? Testen braucht Zeit, Testen braucht Bewusstsein fürs Testen, wie wichtig das ist. Ich sehe das auch, dieses Bewusstsein kannst du gut erkennen, wenn du in die Entwicklungsbudgets von den Firmen oder von den Projekten reinguckst und das Verhältnis von Entwicklungsaufwand zu Testaufwand overall mal anguckst.
Wie viel kommt ihr da unter? 15% Testaufwand? Ist aber schon viel dann, oder?
Es ist viel. Also 5% zu 95. Ja, wo ich die Leute ernsthaft frage, ob das so wirklich ernst ist, weil mein Erfahrungswert liegt so grob, ne, plus minus 50-50. Ja, das, was ich an Aufwand habe für Entwicklung, ist auch etwa der Gesamtaufwand für die ganze Testabdeckung. Das kann mal 40-60 sein, mal so rum. Es kommt natürlich auch auf die Sicherheitskritikalität an und so. Aber so etwas in dieser Größenordnung halte ich für durchaus sinnvoll.
Ja, nur um einen Vergleich herzuleiten. Ja, also wir haben 24 Entwickler.
Okay.
Diese 24 Entwickler, zusätzlich haben wir 7 Test Engineers. Mhm. Ja, also das ist ein Verhältnis von 1:3,5 ungefähr.
Ja.
Ja. Wenn ich das Kollegen von mir erzähle, ja, die schauen mich mit großen Augen an und sagen, was, das gibt's doch nicht, ja. Aber dadurch, ja, dass eben, ich meine, wir sorgen dafür, dass die Entwickler produktiver sind.
Ja.
Ja, weil nämlich, wie wir zu Beginn besprochen haben, dieser Sägezahn-Effekt, ja, dass er nach 14 Tagen sage ich ihm, ich habe da einen Fehler gefunden, den du eben vor 14 Tagen gemacht hast, ja.
Ja.
Dann benötigt er natürlich durch den Sägezahn-Effekt, er muss die eine Arbeit liegen lassen, muss jetzt mit der neuen beginnen, muss sich wiederum einarbeiten und so weiter, ja, ist natürlich höher, als wenn er jetzt, ich sag's mal, seinen Fehler gemacht hat, ja, dass er jetzt ein Problem mit seinem Code hat, ja, und in 2 Stunden sage ich ihm, 2 Stunden später sage ich ihm, hey du, vor 2 Stunden hast du irgendwas in Code eingebaut, das was jetzt nicht mehr funktioniert. Der sagt er dann gleich, warte mal, ja genau, richtig, ja, da habe ich das und das gemacht.
Ja.
Ja, und dadurch werden sie produktiver. Es ist so, ja, also nachdem jetzt die Entwickler weniger testen, ja, bei uns ist es so, ja, alle testen.
Ja.
Ja. Zum Schluss eben dann beim Systemtest, da testen alle.
Okay.
Ja. Nur jetzt brauchen wir nicht mehr so viel, die eben testen. Das bedeutet, und wir fangen auch später, ja, mit dem Systemtest an, weil wir ja jetzt nur mehr einen halben Tag brauchen.
Ja.
Das bedeutet, 24 Developer haben 1,5 Tage mehr Zeit zu entwickeln.
Ja.
Und wenn du diese Sachen den IT-Verantwortlichen vorrechnest oder dem Product Owner, weil ich bin zum Product Owner gegangen und habe gesagt, du, wir brauchen das und das, und er sagt, ja, boah, aber ich brauche Features neu. Dann habe ich ihm vorgerechnet, was er dadurch sozusagen mehr an Produktivität hat, ja, und ja, die Sache war gegessen.
Ja. Ja, logisch.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Bewusstsein, ja, dass das Testen Zeit und Geld hinten raus echt sparen kann. Mhm. Es ist nur nicht so offensichtlich. Die erste offensichtliche Sicht ist ja dieses, oh, das kostet Zeit und bremst uns aus.
Es ist nicht sichtbar.
Genau.
Es ist nicht
sichtbar. Man muss es wirklich, so wie du es gemacht hast, mal herleiten und sagen, das ist die Welt. Ich meine, gerade wenn ich das bei euch sehe, ich meine, ihr macht ja diese Online- und Mobile Realtime ID Verification und diese Credit Card Scanner. Ihr seid ja jetzt auch in einem Umfeld, wo ihr euch mit euren Systemen draußen beim Kunden ja auch keinen Fehler erlauben dürft. Ja.
Also, wie du eben sagst, wir beschäftigen uns mit Kreditkartenzahlungen eben übers Internet zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir haben riesengroße Kunden. Ja. Wenn da irgendein Webshop jetzt eine Stunde lang keine Zahlungen entgegennehmen kann, dann entgeht dem einfach eine Menge Geld. Und das ist das, was ich auch vorher sagen wollte. Ja.
Ja.
Das glaube ich eben, dass eben in deinem Bereich nicht so schnell und so dramatisch ist, oder?
Anders. Die Systeme, die wir entwickeln, es ist ja kein Banken oder Geld, also den Schaden, den wir anrichten können mit unserem System, ist natürlich anders gelagert. Ich sag mal, im besten, schlechtesten Fall ist es halt ein Liegenbleiber, ja, funktioniert das System nicht. Im schlimmsten Fall ist es eine Gefährdung von Menschenleben. Direkt, weil ein System ausfällt und dadurch der Mensch nicht mehr in der Lage ist, zu steuern. Indirekt, indem du halt irgendwo einen Produktionsprozess oder ich sag mal Kernkraft, auch so ein Beispiel, ja, wo Testen halt wichtig ist, aber wo du über solche Sachen schon eine Gefährdung herbeiführst. Der monetäre Aspekt, wie bei euch jetzt in dem Fall, ist allerdings zweitrangig. Der kommt hinten raus, wenn ein Fehler dann da ist. Ja, das ist im einfachsten Fall, den ganz klassischen Fall, den ich halt kenne, ist, du hast einen Fehler im Fahrzeug. Ja, du kennst das vielleicht direkt oder indirekt mal mit einem Auto, was du hattest oder hast. Du hast einen Softwarefehler im Auto und der Automobilhersteller sagt dir so, bitte fahr mal in eine Werkstatt, oder die allerhäufigsten Fälle sind ja, du kriegst das gar nicht mit, sondern du fährst mit deinem Auto in die Werkstatt, machst einen ganz normalen Wartungsintervall, ja, und währenddessen flasht dein Hersteller mal so 3 Steuergeräte um.
Mhm, genau.
Ja, das kostet ja Geld. Und das über die großen Stückzahlen. Automobil ist Massenmarkt, wie Mobilfon. Das kann ganz schnell richtig teuer werden. Aber diese finanziellen Aspekte sind eigentlich eher zweitrangig. Der erstrangige Aspekt ist wirklich die Gefährdung oder die Sicherheit für Menschenleben. Dementsprechend ist diese Rechnung natürlich noch schwerer zu greifen. Ja, bei dir ist es eine Sache, ich glaube, das wäre, stelle ich mir jetzt, ohne dass ich es im Konkreten kenne, stelle ich mir das schon irgendwie nachvollziehbar darstellbar vor, wenn ihr das und das und das nicht tut und den und den und den und den Aufwand nicht treibt und dann entsteht so ein Fehler, eine Stunde hat so ein Webshop keine Möglichkeit, der Zahlung entgegenzunehmen. Sagen wir jetzt genau im Dezember, ja, Hochzeit der vorweihnachtlichen Einkaufsphase, dann ergeht dem, keine Ahnung, 500.000 Euro, 1 Million Umsatz, ich weiß es nicht, ja, bei Amazon mit Sicherheit, weil gehe ich mal von aus. Bei anderen, ich kann es nicht einschätzen, ich komme nicht aus dem Kontext, aber das ist eine sehr greifbare Zahl, das kann er euch wahrscheinlich ganz schnell sagen.
Aber nur kurz, um noch etwas dazu beizutragen, ja. Ich meine, was du jetzt noch nicht bedenkst, ja, jetzt momentan reden wir ja von Kreditzahlungen, ja. Wir haben ja aber ein zweites Produkt auch noch, ja, mit dem wir eben Online Verification machen,
ja.
Mit denen wir so KYC-Prozesse unterstützen, so Know Your Customer, ja, die eben, wir haben sehr, sehr große Webanbieter, ja, die mit unserer Verification arbeiten, ja, und was zurzeit auf dem Wettmarkt abgeht, ja, das ist ein Wahnsinn, was da Geld über die Bühne geht, ja.
Okay.
Und wie viel so Wettanbieter bezahlen, ja, dafür, dass sie einen neuen Kunden an Bord bekommen.
Aha.
Ja. Ich meine, früher war es eben so, dass man sich da registriert hat, dann hat man ein Formular ausgedruckt, Postident-Verfahren oder wie das heißt, dann geht man zur, dann geht man zur Post, lässt es zu den Stempeln, die faxen das weg, ja, ja, und nach 5 Tagen ist dein Account sozusagen freigeschaltet.
Ja.
Ja. In den 5 Tagen, ja, ich meine, in den 5 Tagen hätte er schon so viel Geld verwetten können, ja. Mhm. Dort geht es noch viel, viel härter zu.
Okay.
Ja, also dort sind wir immer auch drinnen und dort eben, wenn sich jetzt eben jemand nicht bei dem riesengroßen Wettportal registrieren kann, weil die Software einen Bug hat oder so, ja, also das bemerkt man schon.
Ja, klar. Ja,
klar. Aber eben, wir sind da in 2 verschiedenen Welten unterwegs, sage ich mal.
Ja, das führt mich zu einer weiteren Frage, die ich nicht brennend interessiert, weil wir ein ähnlich gelagertes Problem häufig auch haben. Das, was du beschreibst und das, wo ihr mit euren beiden Produkten unterwegs seid, das wirft doch mit Sicherheit einen riesengroßen Variantenblumenstrauß ab. Wie geht ihr damit im Testen um?
Was meinst du mit einem Variantenblumenstrauß?
Ja, Kombination von verschiedenen, nehmen wir jetzt mal die
Browser.
Kreditkarten. Browser, Kreditkarten, okay. Mobile Phones, weiß ich.
Mhm, ja.
Das ist doch...
Muss
doch wahr sein, oder?
Ja, ist ein sehr, sehr heikles Thema. Nämlich genau die Geschichte. Es ist ja die, ja, dass wir ja nicht wissen und unsere Kunden ja nicht wissen, mit welchen Endgeräten kommt der Kunde jetzt da rein.
Ja.
Ja. Wenn ich in einem, ich sag's mal, in einem geschützten Umfeld bin, ja, wo ich eben die Software für eine bestimmte Firma schreibe, für das Unternehmen X, ja, dann kann man durchaus eben dann sagen, ja, okay, wir haben hausintern die Regelung, bei uns darf nur Firefox 26 verwendet werden.
Ja.
Wir haben nur Windows 7 32-Bit Maschinen und die Sache hat sich.
Ja.
Dann brauche ich gerade einmal eine Kombination testen. Nachdem unsere Kunden, also die Kunden unserer Kunden, mhm, ja, draußen in der Welt sitzen, ja, und wir nicht wissen, womit die reinkommen, ja, also müssen wir zum Beispiel im Browserbereich, es ist so, dass wir viel mit Flash arbeiten.
Okay.
Ja. Das bedeutet, wir haben noch eine zusätzliche Kombination drinnen, ja. Nämlich, wir haben Betriebssystem.
Ja.
Mal Browser, die wir unterstützen wollen, ja, die wir eben sagen, hey, das könnte von draußen hereinkommen. Mal Flash-Versionen, ja.
Okay.
Operating System hast du Windows 7, 32, 64-Bit, ja, Windows 8, 32, 64, Windows 8, 1, ja, Browser hast du von Internet Explorer 6, ja, also wie wir wissen, von einem großen Kunden, dessen Kunden, ja, mhm, viel noch mit Internet Explorer 6 unterwegs,
mhm,
sind.
Mhm.
Mittlerweile sind wir bei Internet Explorer 11.
Ja, ja.
Ja, das müssen wir aber testen, weil wenn die Funktion mit dem Internet Explorer 6 nicht geht, ja, dann entgeht dem Geld.
Ja.
So, das war das zweite. Und dann haben wir noch Flash-Versionen, ja. In der Zwischenzeit Flash-Versionen gibt es, also die wir unterstützen, von 10.3 bis 11.8. Und ich kann dir sagen, dass es durchaus passiert, dass ein Bug, der unter 11.4 behoben wurde, also von Adobe aus, unter 11.5 wiederum da ist. Weil er eben in einer Kombination mit der Kamera und so weiter, weil das nicht funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Im Bereich Browser, ja, müssen wir Kombinationen abdecken. Wir haben so circa 2800 Kombinationen. So. Und die Geschichte ist, wie testen wir das? Ja. Das ist auch wiederum so, wir können uns, also ich habe mir zu Beginn einmal gedacht, ja, okay, gut, wir werden einfach für jede dieser Kombination werden wir uns intern eine virtuelle Maschine zusammenstellen lassen, die dann immer kopieren und so weiter und so fort. Und das ist dann irgendwann nach dem fünften Mal oder so, hat man unsere Operations so gesagt, das können wir nicht mehr. Ja,
okay.
Das schaffen wir nicht mehr, ja. Und dann haben wir uns einfach umschauen müssen, ja, wo wir sowas in der Cloud bekommen, ja. Also wo es Firmen gibt, ja, die mir das anbieten. Mhm. Ja? Und ja, wir haben ein Unternehmen gefunden. Darf ich das Unternehmen sagen?
Ja, ja.
Oder
ja, ja, ist okay. Ja?
Das sind die Testbirds in München. Ja? Mhm. Die stellen uns dieses System zur Verfügung, ja, über das wir dann automatisiert testen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel eine neue Flash-Version herauskommt, ja, dann sage ich einmal, rufen wir dort an und sagen, wir brauchen eine neue Flash-Version, die integrieren das in ihr System hinein.
Okay.
Und nächstes Mal, wenn ich eben auf diesem System in den Kombinationen testen will, dann stehen sie mir zur Verfügung. Ne? Ah. Und wie wir das Ganze abdecken, ist jetzt so, wir haben unsere Browser in verschiedene Prioritäten definiert. Ja?
Okay.
Das bedeutet, ja, auf den P1 Browserkombinationen, ja, die tun wir jeden Tag in der Nacht, ja, tun wir die testen.
Ja. Ja?
Das sind ungefähr 400 Kombinationen oder so, ja.
Okay.
Da ist es so, dass wir unsere zwei Standard Use Cases, ja, also eben so einen Bezahlen mit Kreditkarte oder eine Verification, ja, dass wir die automatisch, ja, eben mit unserem Test Framework, ja, dass wir die testen. Das schaut dann einfach so da aus. Wir haben da das Ganze heißt bei uns einen Test Chameleon Runner, weil eben das Produkt bei den Testbirds so heißt,
okay.
Ja, wo ich jetzt einfach dann das System hergeht, ja, connectet sich auf dieses Testbird-System, ja, fährt diese bestimmte Kombination an Browser, Flash und Operating System hoch, ja,
yeah.
macht die zwei Tests, ja, dreht diese virtuelle Maschine wiederum ab und macht den nächsten.
Okay.
So, und das machen wir jeden Tag in der Nacht. Unter Docs können wir das nicht machen. Wir können das zwar parallel machen, aber trotzdem, wir machen es nicht. Und am Wochenende dann, ja, läuft die komplette Suite.
Okay.
Ja, also da laufen dann diese 2608 Kombinationen oder so, laufen da eben durch.
Das heißt, da habt ihr im Prinzip auch einen ähnlichen Ansatz wie beim Continuous Systems Testing, dass ihr wirklich sagt, wir fokussieren tagsüber auf einen ganz kleinen, aber sehr häufig genutzten Kombinationszusammenhang. Wir machen über Nacht den nächstgrößeren Umfang und dann am Wochenende wirklich alles, um immer wieder sicherzustellen. Es ist einfach funktional in Ordnung. Sprich,
genau.
Also die Tester finden keine Fehler, um damit umzugehen. Okay, das verstanden. Aber das ist schon, weil das ist nämlich auch ein Problem, was wir haben, wo wir uns auch sehr mit rumschlagen. Wir haben natürlich über die verschiedenen Fahrzeugplattformen, es ist ja heutzutage bei uns ja nicht mehr so, dass wir ein Steuergerät bauen für ein einziges Fahrzeug, was es dann vielleicht noch in den drei Toyota-Varianten an Ausstattung gibt. Ja, du hast eine Plattform als Automobilzulieferer, der ein System als Spezialist quasi entwickeln kann. Das geht erstmal in der Regel an alle Automobilhersteller. Dann hat dieses System noch eine Ausprägung natürlich auf die typischen Wünsche dieses Herstellers. Ein Porsche oder ein Mercedes oder ein BMW oder auch ein Audi stellen sich andere Funktionen als wesentlich und schwerpunktmäßig wichtiger vor, als es vielleicht ein Skoda oder ein Ford sich vorstellt. Ja, das sind zwei völlig die haben zwei unterschiedliche Kundenzielgruppen, die sie bedienen und dementsprechend auch unterschiedliche Vorstellungen. Aber im Grunde ist das immer die gleiche Basisplattform. Und dann hast du bei diesen Herstellern auch nochmal wiederum die Ausprägung auf die verschiedenen Fahrzeugklassen und da natürlich auf die Ausprägung der verschiedenen Ausstattung, auf die du Rücksicht nehmen musst. Also Varianten können wir eine große Menge spielen. Das ist etwas, was uns gerade in den komplexen Systemen bis heute ein Riesenproblem bereitet, eben diese ganzen Kombinationen. Wenn ich von so einem Systemtest über 3 bis 4 Tage rede, dann ist da ist nur die Max-Variante getestet.
Ja, aber da sage ich auch wiederum, das verstehe ich auch. Ja. Weil ich glaube, dass es einfach leichter ist, ja, mit den Mitteln heutzutage, ja, dass man eben diese Browser-Umgebungen, dass wir die virtualisiert in der Cloud zur Verfügung gestellt bekommen, okay. Ja, als wie wenn es eben ihr im Automobilbereich, Entschuldigung, dass ich so sage, ja, ich stelle mir das so davor, ja, dass ihr einfach da diese verschiedenen Kasteln einfach irgendwo habt. Ja. Und wenn ich jetzt ein neues Kastel brauche, ja, dann ist es nicht so, dass ich einfach zu meinem Provider in der Cloud gehe, ja, und sage, ich bräuchte das gleiche Kastel, ja, das, was ich gestern bestellt habe, nur ich brauche es bitte in Rot. Ja. Ja. Dass er da sagt, kein Problem, in 10 Minuten hast du es.
Ja.
Ja? Also ich kann nur sagen, ja, also wenn ich bei den Testbirds eben eine neue Umgebung brauche und die zum Beispiel schnell eine neue Kombination, weil gerade irgendwie eine neue Flash-Version herausgekommen ist, die eben einen Bug abdeckt, der eben wichtig ist, ja, dann steht mir dieses System innerhalb von einer Stunde zur Verfügung, ja. Das kann ich mir zum Teil sogar selbst, ich sag's mal, durch Klicki-Klicki zusammenstellen.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, das glaube ich geht immer nicht durch Klicki-Klicki, dass ich mir jetzt die gleiche Box mit der Hardware und so weiter, so wie ich sie gestern bestellt habe, ja, heute in Rot bekomme. Ja. Also das kann ich schon nachvollziehen, ja. Und da bin ich wiederum, ja, bei dem, was ich vorher gesagt habe, ja. Wir bewegen uns in 2 verschiedenen Welten, ja, das total interessant ist, von der anderen Welt etwas zu hören.
Ja. Ja, also da hast du völlig recht. Also so ein System, je nach der Änderung oder je nach der Komplexität, ich sag, bei uns im Fall wäre es jetzt ja, weißt du was ich, da wird irgendwo ein Schrittmotor mit zu und ab weggeschaltet oder du hast ein mehrkanaliges Sensorsystem und dann gibt's in die Audi A8 Ausstattung, da hast du da, was weiß ich, 12 Sensorkanäle dran und dann hast du die Skoda China Ausstattung, da hast du da 3 Sensorkanäle dran und das System kann aber alle Varianten davon abbilden. Das musst du ja in so einem Testaufbau auch erstmal noch hardwaremäßig mit abbilden. Auch wenn es ein reiner Software-Test ist, testen wir natürlich auch ein Stück weit indirekt ja Hardware mit. Wir brauchen diese Hardware-Schnittstelle. Das kannst du als Stub nur ganz schwer darstellen. Da bin ich völlig bei dir. Und dann so eine Testumgebung und jetzt nochmal zu, was weiß ich, da gibt's jetzt noch den Spezial Bugatti, der hat dann 14 Kanäle oder was, keine Ahnung.
Ja.
Dann geht das nämlich da los. Dann muss der erstmal gucken, dass er überhaupt eine 14-Kanal-Umgebung da aufbaut. Und das kann teilweise Wochen dauern. Da bin ich bei dir. Aber die grundsätzliche Überlegung vielleicht mal durch dieses, im Grunde, ja, auch würde ich es so auf den Punkt bringen, ihr macht ja ganz bewusst im Testen immer viele kleine Schritte, um viel, viel früher einen Fehler zu finden, der viel, viel früher auch einem Entwickler gemeldet werden kann.
Richtig,
ja. Der dazu führt, dass ja der Entwickler viel, viel schneller seinen Fehler feststellt. Da bin ich völlig bei dir. Ich denke, eure Systeme sind definitiv auch vor allem in dem Kontext, wo ihr unterwegs seid, ähnlich komplex wie unsere. Anders strukturiert, gar keine Frage, anderer Kontext, aber Komplexität habt ihr mit Sicherheit auch, bin ich mir ziemlich sicher, gerade bei dieser großen Variantenvielfalt. Und da ist es bei uns, vermute ich, oder ist es bei euch, vermute ich mal, genauso wie bei uns, wenn du jetzt nach 2 Wochen erst eine Fehlerrückmeldung findest, da kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern, wo du dein System hingepackt hast.
Ja, ja. Und das ist eben eines dieser paar Werte oder ich weiß nicht, die richtige Bezeichnung dafür jetzt da, ja. Aber eines, was einfach in diesen agilen Entwicklungsumfeldern, ja, Umfeld, ja, was hier groß geschrieben wird, ja, ist das, dass man sagt, fast Feedback, ja.
Ja.
Und da geht es jetzt dann nicht nur darum, ja, dass ich jetzt sage eben so, ich bekomme innerhalb von 2 Stunden das Feedback, ob ich jetzt etwas kaputt gemacht habe oder nicht. Ja, das fängt schon damit an, dass man einfach auch die ganzen Kommunikationswege verkürzt. Ja,
ja.
Also ich habe in meinem früheren Leben, sage ich mal, ja, habe ich mit Unternehmen zu tun gehabt, die mit Behörden zusammengearbeitet haben. Mhm. Ja, so wasserfallmäßig. Ja, also ich könnte mir das nicht mehr vorstellen, so zu arbeiten.
Ja.
Bei uns ist es so, die Tester und die Entwickler sitzen im gleichen Büro. Wenn der Tester jetzt einen Acceptance-Test macht, ja, also manuell durchtesten tut, ob das alles da ist, das was gewünscht ist, und er kommt drauf, irgendwas stimmt nicht, dann fängt er jetzt dann nicht einmal an, einen Bug zu erfassen, den dann irgendwo hinzuschicken, dass der genehmigt wird und so weiter, ja, sondern der dreht sich um, steht auf, ja, sagt, Roman, ich habe dort und dort das und das Problem, geh, hilf mir kurz einmal, ja. Der kommt her, schaut da drüber und sagt, ja, klar, das ist, ja, das haben wir nicht so machen können, und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das eben so, ja. Und diese Kommunikation, ja, oder Kommunikation mit unserem Kundenvertreter, sprich mit unserem Product Owner, ja. Unsere Product Owner, ja, die sitzen im nächsten Büro. Ja, also wenn ein Entwickler jetzt eine Frage zu einem Feature hat, ja, weil das jetzt dann nicht bis ins kleinste Detail beschrieben ist, weil hallo, wir sind ja agil, ja, wir beschreiben ja jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail, weil ja Kommunikation alles ist, ja, das höchste Gut ist, ja, dann geht er da darüber und sagt, du, Philipp, wie ist das mit dem da gemeint? Und die reden miteinander, und da ist keiner dem anderen böse und sagt, naja, boah, aber du hast ja das da nicht so definiert drinnen, und deswegen weiß ich das nicht.
Ja.
Ja. Und eben genau dieses Fast Feedback, ja, das ist einfach dieser Herzschlag, ja, ja. In so einem agilen Entwicklungsprozess eben. Ja.
Das führt mich zu einer weiteren Frage, die ich habe an dich, und im Konkreten, was ist eigentlich ein Flaky-Test und wie geht ihr damit um?
Ha, gute Frage. Das heißt, du hast dich vorbereitet darauf, auf dieses Interview. Okay. Ein Flaky-Test, ja. Also, die Geschichte ist die, ne? Ich habe ein Feature.
Ja.
Ich habe einen Test-Case, der dieses Feature überprüft. Ja? Dieser Test-Case überprüft das Feature jetzt da. Und wenn es eben okay ist, ja, dann ist er grün.
Ja.
Ja, dann ist er okay. So. Jetzt kann es aber auch sein, dass dieser Testcase, dass das Ergebnis rot ist.
Ja.
Ja. So. Und das kann jetzt da 2 verschiedene Gründe haben. Erstens, ja, im besten Fall sage ich einmal, dass beim Feature irgendwas falsch entwickelt wurde.
Mhm.
Ja. Das bedeutet, ich kann diesen Testfall 50 Mal hintereinander starten.
Ja.
Er wird immer rot.
Ja.
Ja. So, das bedeutet, ich muss mir den funktionalen Code anschauen und werde es finden.
Mhm.
Ein Flaky-Test ist jetzt ein Test, ja, den du 50 Mal hintereinander startest und 20 Mal davon ist er rot und 30 Mal davon ist er grün, ja. Und du kannst davon ausgehen, dass es nicht das Feature an sich ist.
Okay.
Da sagt man, naja gut, wie kann das passieren? Ja, wie kann das passieren? Da gibt es 2 Geschichten, weil es gibt ja die eigentliche Applikation, also den Feature Code, ja, und es gibt das System, in dem das Ganze abläuft.
Mhm.
Eben. Da spielt dann mit eine Firewall, ein Datenbankserver, ein Streaming-Server, irgendetwas, ja, irgendwelche Sachen müssen konfiguriert werden, Berechtigungen vergeben werden und so weiter, ja. Und ein Flaky-Test, ja, ist einfach ein Test, ja, der rot wird, ja, aber nicht aufgrund dessen, dass der funktionale Code falsch ist,
ja.
Sondern weil irgendwas in der Systemumgebung falsch ist, ja.
Okay.
Und wenn du jetzt da 2 verschiedene Testumgebungen hast, ich sag die Test 1 und die Test 2, auf beiden läuft der gleiche Applikationscode, mhm. könnte es sein, dass jetzt der Test auf der Test 1 rot ist und auf der Test 2 grün ist.
Ja.
Weil es ist ein neues Feature dazu gekommen, das mhm. eben getestet wird. Und auf der einen Umgebung, dieses Feature, benötigt irgendeinen speziellen Zugriff auf eine Ressource.
Ja.
Ja. Auf dem einen System haben die hat Operations diese Berechtigung erteilt, auf dem anderen System nicht.
Mhm.
So, das sind flaky Tests. Also so in der Art, einmal gehen sie, einmal gehen sie nicht. Ein lieber Kollege von mir, der sagt immer, mit Testautomation, ja, stellst du eigentlich in 50% der Fällen fest, ja, dass deine Testumgebung buggy ist.
Mhm.
Ja? Und wir hatten das Problem auch einige Zeit, aber wir haben das in der Zwischenzeit in den Griff bekommen, nämlich es gibt ein Pattern oder eine Methode eben, ja, die das heißt Infrastructure as a Code. Das bedeutet, man sieht die gesamte Infrastruktur, also das Betriebssystem, die Datenbank, den Webserver und so weiter, ja, sieht man auch als Code an, der in einem Repository drinnen liegt, der dort verwaltet wird und der automatisch, ja, ein neues System generiert.
Okay.
Ja. So. Und was wir jetzt da machen, ist einfach das, ja. Bevor wir testen, also bei uns gibt es drei verschiedene Arten von Testumgebungen, nämlich das sind die, die permanent da sind, ja, die temporär da sind und die, die on demand da sind, ja. Die, die permanent da sind, sind die, die einfach so permanent weitergezogen werden, ja, weil man eben auch dort historische Daten drinnen braucht, ja, oder eben on demand, weil eben ein Kunde sie zum Testen braucht, oder eben unsere temporären, und unsere temporären, ja, wir nennen diesen Mechanismus Build, Deploy, Test, Destroy. Das bedeutet, zu Beginn, wir machen einen Build von unserer Applikation. Wir holen uns den ganzen Source Code aus unserem Repository heraus, packen das zusammen, machen ein WAR-File oder was auch immer. Das nächste, was wir machen, ja, nachdem unsere ganze Infrastruktur, ja, Infrastructure as a Code, auch in einem Repository drinnen ist, starten wir einen zweiten Build, der das System zusammenstellt. Ja, also okay. der nimmt ein Image von irgendeinem Betriebssystem, baut das zusammen, spielt es auf eine Umgebung, wobei wir da auch wiederum sehr, sehr viel in der Cloud unterwegs sind, bei Amazon und so weiter, baut mir dort ein frisches System auf, ja, ein nagelneues System, ja, konfiguriert es, spielt eventuell Testdaten ein, dann kommt der funktionale Code, der Build rüber, dann wird getestet und dann haben wir es weg wiederum. Weil wir brauchen es dann nicht mehr.
Nö, nee, klar. Ja, so. Jederzeit wieder bauen.
Und das, genau, richtig. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel eine neue Einstellung auf der Firewall brauche oder einen neuen Eintrag in einen Property-File, dann gehe ich nicht auf das System hin und trage es dort ein und vergiss vielleicht auf der Test 1 und auf der Test 2, ja, sondern ich trage es in meinem Repository ein, ja, generiere es dann raus und stell's zur Verfügung.
Okay.
So, und so gehen wir damit um.
Das bedeutet, das ist auch das, ich hatte ja den Carsten Spriesersbach jetzt in der Episode 72, der hat ja seinen Erfahrungsbericht zum Testmanagement bei Buschjäger mal mit mir im Gespräch berichtet, und er hat das so schön beschrieben, bildlich, es ist nicht nur die Software, die bei denen in dieser Hausautomatisation drin ist, das Produkt, sondern für die gehört eben halt auch noch das gesamte Testmanagement, also alles dazu mit da rein, weil er sagt, es ist vergleichbar mit einem Produkt und der Verpackung. Ja, klar ist das Produkt das hinterher, aber ohne Verpackung ist das Produkt einfach nicht verkaufbar. Deswegen muss man sich schon Gedanken auch um die Verpackung machen. Und so ähnlich hat er das verglichen mit dem Test. Also das ist so das, was du ja in einer ähnlichen Form, wie ich es verstanden habe, zumindest beschreibst.
Da glaube ich nicht. Ich kenne die Episode nicht, ja.
Ja.
Aber ich dem kann ich nicht ganz zustimmen. Also ich glaube, okay, dass da etwas anderes gemeint ist, ja. Nämlich, ich glaube, dass der Kollege meint, dass ich meine ganzen Tests, meine automatisierten Tests, meine Testprotokolle, ja, also ja, meine Testware und so weiter, dass ich die auch in einem Repository halten muss.
Ja.
Ja, eben, weil das ist eben kein funktionaler Code, ja, sondern das ist Testcode.
Ja.
Ja, und das ist eben klar, ja. Also unsere Testautomation ist auch in einem Repository drinnen.
Ja, ja, ja,
ja, ja. Aber hier geht es nicht um das Testen selbst, ja, sondern um die Umgebung, ja, okay, in der dieser funktionale Code abläuft.
Ach so.
Also stell es dir wie folgt vor, ja. Also ich versuche es mal, ja. Nämlich, ich habe ein Auto.
Ja.
Ja. Das Auto ist jetzt spezial konfiguriert.
Ja.
Ja. Jetzt kommt irgendein neuer Teil dort, wird in dieses Auto eingebaut.
Ja.
Dieses Auto braucht aber, ich weiß nicht, vorher ein Upgrade auf irgendein bestimmtes, ich weiß nicht, Schaltungssystem.
Ja, ja, ja.
Ja. So. Du baust es in so einen neuen Wagen jetzt, in so einen neuen Testwagen ein, ja, mhm, startest das Ganze und kommst drauf, das geht nicht.
Mhm.
Ja, und warum geht es nicht? Weil auf diesem Auto, ja, diese Voraussetzung, dieser neue Steuerteil noch nicht drinnen ist.
Ja.
Und was man jetzt da macht, ist das, du brauchst ein zweites Auto zum Testen jetzt da.
Mhm.
Ja. Du nimmst das erste Auto, ja, kopierst es, ja,
ja,
dann nimmst du diesen Steuerteil, den du eben brauchst, der steht nämlich in der Konfiguration drinnen,
ja,
der wird dort hineininstalliert,
ja, ja,
und dann kommt deine Änderung drauf.
Hm.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ja,
doch, das passt schon.
So,
also ich kann es mir
so rüber
und auch vom,
gekommen
ja, ja, ist, das ist schon richtig beschrieben.
Und dann stehen zum Beispiel drei Autos nebeneinander mit der haargenau der gleichen Software.
Ja.
Bei zwei funktioniert's, beim dritten nicht.
Ja.
Weil das dritte ist nicht automatisch zusammengestellt worden, ja,
ja,
sondern das ist so von irgendwem zusammengestellt worden, der eben jetzt vergessen hat, ja,
ja,
diesen Steuerteil eben auf den aktuellen Level zu heben.
Ja, ja. Okay, alles klar. Jetzt habe ich verstanden. Das heißt, es ist wirklich auch diese Umgebung, die ihr da. Das ist ja pfiffig. Weil das ist nämlich, ich glaube, da adressiert ihr nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Und das ist ein Erlebnis, was ich auch immer wieder kenne in meinem Kontext. Du machst einen Test. Jetzt sei mal dahingestellt, wie lange der Test braucht, ob das jetzt Stunden sind oder Tage. Jetzt kommt in diesem Test die Rückmeldung. Wir haben eine Auffälligkeit. Das wird ganz bewusst so genannt. Wir haben eine Auffälligkeit. Keiner kann sagen, woher sie kommt.
Mir gefällt dieses Wort Auffälligkeit. Ja, wirklich. Ja.
Ja.
Weil wir reden immer nur von einem Bug, ja, aber ja, im Prinzip ist ja kein Bug, weil du weißt es ja nicht, sondern im Prinzip ist es eine Abweichung. Also
genau.
Im ISDQB-Jargon sagt man da Abweichung.
Abweichung, genau. Auffälligkeit, Abweichung, genau.
Du aber Auffälligkeit ist, das war richtig toll. Ich habe wieder was für meine Welt mitgenommen.
Ja, guck mal, das ist ein schönes, spannendes Gespräch. So, und es gibt im Grunde drei typische Ursachen, die dazu geführt haben. Immer der erste Gedanke, den alle sofort haben, ist Software-Bug.
Richtig.
Ja, aber es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Fehlendes oder fehlerhafte Requirements. Der Tester hat nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend den beschriebenen Anforderungen einen Testfall gemacht.
Ja.
Aber diese Requirements waren falsch. Der Software hat vielleicht sogar richtig umgesetzt, weil er hat es nochmal hinterfragt oder geklärt oder was auch immer gemacht.
Ja.
Oder die Testumgebung ist halt aus welchem Grund auch immer nicht ganz
flaky. Ja?
Verlängert. Richtig. Genau, genau, richtig, wie du es beschrieben hast. So, und das ist total schwer herauszufinden.
Ja, und das, was du jetzt da sagst, Entschuldigung. Das, was du jetzt da sagst, ja, nämlich der Fall 1 und 2, ja, der basiert aufgrund, dass einfach mit dem funktionalen Code etwas falsch ist.
Ja.
Entweder ist etwas, sozusagen, ist ein Fehler irrtümlicherweise eingebaut worden, ich weiß nicht, ein kleiner Zeichen mit einem größeren Zeichen verwechselt worden.
Beispielsweise.
Oder es ist einfach ein Requirement, ja, vergessen worden oder falsch umgesetzt worden.
Ja.
Es ist aber der funktionale Code.
Ja.
Und im dritten Fall ist der funktionale Code total richtig.
Ja.
Ja, nur man kommt drauf, das Auto fährt nicht, ja, weil keine Räder drauf sind.
Genau.
Ja?
Genau. Und dann fängt nämlich das Hauen und Stechen an. Die Tester verweisen also immer auf die Softwareentwicklung und sagen, nein, unsere Testumgebung ist sauber.
Ja.
Euer Code ist schlecht. Ja, oder, ja, da ist die Ursache zu finden. Es muss jetzt ja nicht schlecht sein, ist ja nicht wertend gemeint. Und die gleiche Argumentation umgekehrt gibt's natürlich auch aus der Softwareentwicklung. Nein, ich mache hier alles super. Kümmert ihr euch jetzt erstmal bitte darum, dass ihr eure Testumgebung sauber bekommt. Ja, und es führt zu gar nichts. Das ist so das, was mich dann auch annervt bei der ganzen Diskussion.
Da gibt es einen tollen Satz, ja. Wenn ich den höre, ja, dann würde ich am liebsten aus meinem Büro hinauslaufen, ja, und am Balkon hinaus und würde hinausschreien, ja. Nämlich das, ja, wenn ein Entwickler eben sagt, oh, das funktioniert nicht, ja, geht zum, wenn es ein Tester sagt,
ja,
und geht zum Entwickler hin und der Entwickler sagt, bei mir funktioniert's aber. Bei mir auf meinem PC, der unter meinem Schreibtisch steht, ja,
ja.
Wo ich alles selbst eingestellt habe, ja, und das aber dann, ja, in einer Umgebung, ja, wo du auf einmal Datenbankcluster hast, ja, wo du Load Balancer hast und so weiter, ja, und die fangen zum Zicken an, ja, und die dann eben sagen, ja, aber bei mir hat's ja funktioniert, ja. Und da ist auch etwas, da habe ich auch vor Wochen etwas Tolles gehört, einen tollen Vergleich, ja, nämlich es gibt jetzt so diesen Ansatz, ja, nämlich Testing in Production, ja.
Ja.
Das bedeutet, dass du, nachdem du in der Produktion alles ausgerollt hast, dass du dort trotzdem auch noch testen tust, ja.
Ja.
Und warum das Ganze ist nämlich so, ja, man kann das vergleichen, wie die Software, ja,
ja,
ist ein Löwe.
Mhm.
Ja.
Okay.
Dieser Löwe, ja, ist jetzt die ganze Zeit eben in einem Zoo gehalten worden. Es ist ein Löwe. Ja. Aber er ist in einem Zoo zu Hause, ja, wo er Gitter hat und so weiter und so fort. Es ist ein Löwe.
Ja.
Er brüllt, er schreit und so weiter. Ja. So. Und dann nimmst du diesen Löwen und gibst ihn in die freie Wildbahn, nämlich in die Produktion,
ja,
wo auf einmal Leute mit dem System arbeiten und du weißt nicht, wie die eben arbeiten, ja, und du weißt nicht, ja, ob auf einmal dein Load Balancer, ja, richtig die Last verteilt, weil in Singapur einer deiner Server verstorben ist oder so. Ja, das hat mir total getaugt, das eben so, dass ich einfach Software, ja, anders in den verschiedenen Testumgebungen verhält, ja, außer du hast wirklich eine 1:1 Testumgebung, ja. Und wer sich sowas leisten kann, ja, also, ich weiß es eben nicht.
Aber ich find, das ist ein schönes Bild, weil ich im übertragenen Sinne ist es im Automobilumfeld so der Begriff, am Ende testet der Kunde.
Ja.
Ja. Wir haben gerade im Embedded-Umfeld ähnliche Situationen. Software ist per Definition nicht deterministisch.
Mhm.
Im Gegensatz zum Beispiel zu den anderen Ingenieurdisziplinen, Elektronik oder Mechanik. Ja, bei Mechanik ist es relativ klar. Es gibt, nehmen wir mal jetzt den Hebel. Der Hebel hat irgendwo einen Anschlag. Und wenn ich jetzt noch mehr Kraft auf diesen Hebel drauf bringe, wird er brechen. Das heißt, er wird ein sehr deterministisch, also sehr nachvollziehbares Verhalten haben. Und zwar nur das. Ja, er wird lange, 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 lange Zeit sich elastisch biegen und irgendwann wird er die Bruchspannung überschreiten und dann bricht er. Das ist bei Software anders. Sowohl im euren Kontext, wie aber auch im unteren Kontext, ist Software nicht deterministisch. Und es gibt eine wunderbare Studie zum Airbus. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wann die rauskam und woher ich diese Information habe. War auf einem Vortrag von einem Kongress vor über einem Jahr. Da ging es um den Flight Controller vom Airbus, also den Autopiloten. Das ist ja einer von mehreren großen Mainframe-Computer, also wirklich embedded Hauptrechner in so einem Airbus.
Mike, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, ich weiß, was du mir erzählen willst und ich glaube, ich werde jetzt noch weniger Lust und Laune haben, in ein Flugzeug einzusteigen.
Aber ja, bitte. Und nein. Und der sagte, theoretisch bräuchten sie 32 Jahre, um alle Zustände, die Software einnehmen könnte, in diesem Autopiloten durchzutesten. Das heißt, wir müssen mit Sinn und Verstand testen und dementsprechend hast du halt im Flugzeug, vor allem im Weltraum noch mehr, aber auch im Auto eben halt diese ganzen Backup-Systeme. Ja, dass du wirklich sicher auf ein sicheres Level zurückfallen kannst, wenn eine andere Ebene versagt oder ein Fehlerverhalten aufweist, eine Auffälligkeit. Das ist etwas, wo wir gezwungen sind, mit zu arbeiten. Wir haben bei uns gerade in dem gesamten mechatronischen Umfeld, in allen verschiedenen Branchen, eine sogenannte Functional Safety Norm, die scharf geschaltet worden ist. Da müssen wir uns alle nachrichten. Wir müssen im Anfang eine funktionale Sicherheitseinstufung machen unseres Systems und die wiederum schreibt uns vor, was an Entwicklungsergebnissen wir produzieren müssen. Es schreibt uns keiner vor, wie wir da hinkommen. Da können wir klassisch oder agil oder chaotisch hinkommen. Aber wenn wir sie haben,
ist es okay.
Dann ist der Nachweis erbracht, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Wenn wir sie nicht haben, kann man davon ausgehen, dass wir uns dazu keine Gedanken darüber gemacht haben. Und dann wird es nicht zugelassen. Also dann darf es auch nicht in den klassischen Verkehr. Aber nichtsdestotrotz, da hast du recht. Und das ist auch das ist beim Auto noch ein viel, viel größeres Problem als im Flugzeug. Wir müssen davon ausgehen, im Autokontext, du hast keine Profis am Lenkrad. Mhm. Ja, klar, jeder von uns hat einen Führerschein gemacht. Wir können mal davon ausgehen, dass es in einigen europäischen Staaten so ist, dass diese Führerscheinanforderung, bevor du dieses Papier in die Hände bekommst, schon entsprechend hochgelegt ist. So, die Latte ist hochgelegt. Es gibt aber mit Sicherheit auch Länder in dieser Erde, da ist die Führerscheinprüfung dahin oder überhaupt die ganze Ausbildung dahin beginnt. Setz dich mal hinter das Lenkrad, fahr mal eine Stunde vor und eine Stunde zurück. Ja, und dann kriegst du einen Zettel in der Hand und dann bist du Autofahrer. Das heißt, die ganze Kombination an Nutzern des Systems Fahrzeug ist riesig und auch die Erfahrungsbandbreite ist riesig. Das ist aber bei Maschinenführern, die ausgebildet sind, und ein Pilot ist ein ausgebildeter Maschinenführer, für uns weniger kritisch. Die werden auch dahingehend ausgebildet, solche Systeme im Grenzfall zu bedienen und auch entsprechend stabil zu halten. Das ist ein Riesenvorteil, den die Luft- und Raumfahrt hat. Bei Medizintechnik ist es ähnlich. Ein Arzt ist ausgebildet auf der Maschine. Ja, da wird kein Hobbymensch hinter Steuer oder vor so eine medizintechnische Maschine gesetzt. Das sind Profis, die haben jahrelang daran gelernt, damit umzugehen und werden weitergebildet. Und das ist eben im Autokontext halt ein Riesenproblem, das ist nämlich nicht so. Da wird Testen extrem schwierig. Gut, Rudolf, ich glaube, wir haben jetzt schon einen echt spannenden großen Bogen geschlagen.
Ich muss sagen, dass wir sogar mehr besprochen haben, als was ich mir eigentlich gedacht habe. Ja, also zum Teil sind wir ja in Sphären vorgedrungen, ja. Fällt nichts
gut
mehr.
Dann würde ich sagen, ich denke, damit haben wir, glaube ich, für die Hörer einen wirklich runden Bogen gespannt, was das Thema Continuous System Testing angeht. Ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Episode und da wird mit Sicherheit Feedback kommen aus der Heurer Community. An dieser Stelle, Rudolf, ich danke dir, dass du die Zeit hattest.
Bitteschön.
Ich danke dir, dass du dabei warst. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und danke dir.
Danke dir.
Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Ein paar kleine Empfehlungen habe ich noch und zwar hatte ich es ja auch schon angekündigt. Es gibt zum Systems Camp
also dem Barcamp zum Systems Engineering, jetzt auch einen eigenen Podcast, einen eigenen Kanal, und zwar das Systems Camp Radio. Das Schöne daran ist, wir sind schon fleißig dabei. Ich habe im Hintergrund das alles soweit aufgesetzt für die Konferenz und für die Konferenzteilnehmer, fürs Barcamp. Und dann habe auch just gerade von iTunes die Mail zurückbekommen, dass dieser Podcast auch im Verzeichnis aufgenommen worden ist. Also sucht einfach nach Systems Camp Radio. Da findet ihr dann jetzt den Podcast zum Systems Engineering Barcamp. Und das Schöne an diesem Podcast, und das ist auch so das, was ich da mir so vorstelle und mein Ziel und meine Wünsche sind, was dieses Format angeht, ist, dass wir das Barcamp wirklich zum Nachhören aufbereiten für die Teilnehmer, aber auch für Daheimgebliebene, sodass ihr die Möglichkeit habt, Dinge zu erfahren und nochmal für euch mitzunehmen, was eben im Rahmen dieses Barcamps so passiert. Einen zweiten Hinweis habe ich auch noch, eine zweite Empfehlung, und zwar, es wird demnächst wieder ein paar Hörertreffen geben. Eins ist schon ziemlich sicher, Mitte Februar im München. Ich muss noch ziemlich genau gucken, wo. Ich hatte ursprünglich auch eins geplant in Hannover. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ich doch kurzfristig in die andere Richtung der Republik muss, zu einem anderen Kunden und zu einem Workshop. Und ich kann euch da nur empfehlen, schaut einfach mal auf dem Podcast nach, zukunftsarchitekt-podcast.de, auf der Blogseiten. Da gibt es ja unter Nützliches den Punkt Hörertreffen. Da werde ich immer dann, wenn Hörertreffen fixiert sind, das einkippen und auch wo wir uns treffen und wann wir uns treffen, sodass ihr, wenn ihr in der Nähe seid und Interesse habt, dabei zu sein, eben entsprechend hinzukommen könnt. Ja, und ein Punkt habe ich noch, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar das System Footprint 3.0 Seminar. Ich habe ja in der Episode 77 ziemlich ausführlich über die Weiterentwicklung und auch über das, was ich da so tue und mache und die Tipps und Tricks geredet. Und es gibt mittlerweile eine ganze Menge Rückmeldungen und freue mich sehr darüber. Und da möchte ich noch mal euch dran erinnern und darauf hinweisen. Demnächst gibt es jetzt, oder ab sofort gibt es jetzt einmal im Monat eben dieses Praxisseminar für Anwender. Einen ganzen Tag, wo ich euch all mein Wissen weitergebe, wo ihr es ausprobieren könnt, wo ihr die Möglichkeit habt, das für euch zu lernen, sodass ihr selber als Moderator in eurem Projekt diese Methode anwenden könnt. Verbunden natürlich mit der Möglichkeit des Webs. Das heißt, bis zu vier Wochen nach dem Seminar haben wir die Möglichkeit, über eine Webplattform, über Basecamp und so weiter auszutauschen. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt mit den anderen Teilnehmern dort euch austauschen und habt die Möglichkeit, dann das Wissen direkt in der Praxis anzuwenden. Und wenn ihr Interesse habt, ihr könnt euch anmelden zum System Footprint einfach auch unter zukunftsarchitekten-podcast.de/Seminare. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr auch gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft, so sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.